Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 22 unseres Podcasts. In dieser Folge sprechen wir über öffentlich-private Partnerschaften, kurz ÖPP genannt. Ja, wie das Wort schon sagt, es handelt sich um Partnerschaften, wo beide Parteien, also die öffentliche Hand und die privaten, voneinander profitieren sollten. Eine Win-Win-Situation sozusagen. Zum Beispiel, indem private Unternehmen etwa ein Altenheim oder eine Konzerthalle oder einen Parkplatz bauen und dafür auch das unternehmerische Risiko tragen, während die öffentliche Hand im Gegenzug gut funktionierende Einrichtungen erhält, ohne ein unternehmerisches Risiko einzugehen. Soweit die Theorie. In der Praxis allerdings, und darum handelt die heutige FF-Titelgeschichte, bleibt das Risiko der Privaten oft überschaubar. Land und Gemeinden, so hat die Recherche von Karl Hinterwaldner ergeben, ziehen häufig den Kürzeren. Sie übernehmen nicht nur die Risiken, sondern zahlen oft auch mehr als vereinbart. Hinterwaldner zeigt in der Titelgeschichte eine Reihe solcher Win-Lose-Geschäfte in Südtirol auf. Ungleiche Geschäfte also, wo einer gewinnt und einer verliert. Bei mir im Studio sitzt nun der Mann, der von sich selbst behauptet, die größte Expertise im Bereich ÖPP zu haben. Der ehemalige SVP-Senator und Rechtsanwalt Karl Zeller. Mit ihm habe ich über die Vor- und Nachteile von öffentlich-privaten Partnerschaften gesprochen und ich wollte von ihm wissen, wie sinnvoll denn sie für die öffentliche Hand tatsächlich sind. Herr Zeller, Sie bezeichnen sich ja selbst als einen der wenigen Spezialisten im Land im Bereich öffentlich-private Partnerschaften. Wie kommt es eigentlich dazu, dass Sie sich diese Expertise angeeignet haben?
Na, ich bin nicht einer der wenigen Experten. Es gibt in Südtirol schon andere Kollegen, die das auch sich in der Materie vertieft haben. Ja, ich bin dazu gekommen 2010, 12, weil mich das interessiert hat. Mich interessieren komplizierte Dinge und öffentlich-private Partnerschaften sind sehr kompliziert. Und da ich einen Klienten hatte, damals eben Schülerheim Burgeis, und weil das Neuland war in Südtirol, das war das erste ÖPP-Projekt meines Wissens, habe ich mich dann hineingeknickt. Ich weiß noch, erste auf Deutsch sogar den ersten Vertragsentwurf gemacht, weil damals gab es noch keine Vorlagen. Und ja, so bin ich zu dem gekommen und habe dann mich eben weiter ausgebildet in der Materie und habe, glaube ich, 10 oder 15 juridisch begleitet, wobei der Teil des Juristen im Grunde der kleinste Teil eines ÖPP-Vorschlags sind. Es wird immer überschätzt. Sie glauben immer, dass der Anwalt da, weiß Gott was, der Anwalt macht den Vertragsentwurf und antwortet auf Rechtsfragen, aber das Herz von einem ÖPP, das entsteht beim Unternehmen und in Zusammenarbeit vor allem mit dem Finanzberater.
Aber können Sie uns in wenigen oder in knappen Worten erklären, was man denn unter einer öffentlich-privaten Partnerschaft, kurz ÖPP, wirklich versteht?
Ja, das ist eine Zusammenarbeit, die auch vom EU-Recht vorgesehen ist zwischen der öffentlichen Hand und privaten Unternehmen, die sehr vielfältig sein kann, Finanzierung, Bau von Infrastrukturen, Führung von Infrastrukturen, da gibt es sehr viele Spielarten mittlerweile und kennzeichnend ist einfach das, auch damit es nicht in die Bilanzen der öffentlichen Hand, also negativ zu Buche schlägt und als Investition gilt, muss das Risiko, das hauptsächliche Risiko auf den Privaten übertragen werden und das Wesentliche ist, die Voraussetzung, dass man überhaupt ein ÖPP-Projekt genehmigt bekommt, ist der Nachweis, dass es für die Verwaltung vorteilhafter ist als eine traditionelle Ausschreibung eines Werkvertrags. Zum Beispiel, wenn ich ein Kurresort, ein Seniorenheim baue, muss ich nachweisen, dass das eben vorteilhafter ist, als wenn die Verwaltung den Planer, den Projektanten mit einer Ausschreibung sucht, die Baufirma mit einer Ausschreibung sucht, das Ganze dann noch selbst führt. Und wieso wird das vorteilhaft? Oder auf dem Papier schaut es ja teurer aus, vorteilhafter wird es durch das Risiko.
Das heißt aber noch einmal ganz konkret, das Risiko tragen die privaten Bauträger.
Der Private trägt das normale Marktrisiko. Alles, was vorhersehbar ist, Nachfrageschwankungen. Zum Beispiel, wenn ich eine Standseilbahn gebaut hätte nach Schenna, Wenn dann nur die Hälfte Passagiere sind, das ist mein Pech und ich nur die halben Einnahmen habe. Also der Vorteil von der öffentlichen Hand ist, dass der Aufwand in der Ausschreibungsphase größer ist, weil da sehr viele Papiere, Dokumente zu prüfen sind. Aber danach muss ich nur mehr kontrollieren. Das ganze Risiko hat der Private.
Das heißt aber, Gemeinden und Land sind abgesichert insofern? Also
normalerweise schon. Das hängt natürlich, sie müssen halt aufpassen beim Vertrag, aber zum Beispiel die Verträge, die heute gemacht werden, früher war das etwas legerer. Heute sind die Anforderungen so extrem hoch und auch vom Gesetz ganz klar vorgeschrieben, wie hoch die Bankgarantien sein müssen. 10% vom Umsatz im Jahr muss ich Bankgarantie bringen. Also da habe ich so viele Möglichkeiten und man muss ja auch denken, der andere hat ja inzwischen das Ganze gebaut. Wenn ich den rausschmeiße, gehört das sofort mir. Mein Risiko ist überschaubar. Das Risiko des Privaten ist weniger kalkulierbar.
Das heißt, das Risiko für die Privaten ist nicht immer überschaubar, würden Sie sagen?
ÖPP-Projekte werden ja für einen überschaubaren Zeitraum gemacht. 15 Jahre, 25 Jahre. Eine Ausnahme ist zum Beispiel die Kavernengarage im Iran, 50 Jahre. Wer garantiert Ihnen, dass in 30 Jahren noch Autos dort parken? Wenn das eintritt, dann hat der Private echt Pech gehabt, weil er hat praktisch 40 Millionen investiert. Wenn er nicht mehr weitermacht, kriegt die ganze Garage sofort die Gemeinde. Und der Private hat das Ganze nicht amortisieren können. Also das Marktrisiko und das Erfolgsrisiko liegt beim Privaten.
Aber es gibt ja auch Negativbeispiele von öffentlich-privaten Partnerschaften. Ein Mahnmal ist die sogenannte Elbphilharmonie, also das 2017 eröffnete Konzerthaus in Hamburg. Aus den ursprünglich geplanten 77 Millionen Euro wurden am Ende knapp 800 Millionen Euro. Die Eröffnung, die verzögerte sich ja um 7 Jahre. Ist das ein Beispiel, wie leicht denn auch ein ÖPP-Projekt schiefgehen kann?
Ich kenne es nicht im Detail. Wahrscheinlich sind die Verträge auch nicht gut gemacht gewesen, im Sinne von wahrscheinlich gut für den Privaten, weniger gut für die öffentliche Hand. Und was man natürlich nicht tun kann, wenn die öffentliche Hand danach Änderungen will und wahrscheinlich hat die Stadt Hamburg vielleicht Änderungen verlangt, dann wird es echt teuer, nicht? Weil der Private sagt, wenn du einen Stock mehr willst, dann muss ich dafür eine Entschädigung bringen, dann wird es echt teuer. Wenn hingegen man bei dem bleibt, was ausgeschrieben ist, dann habe ich einen fixen Preis. Eine Ausnahme wiederum ist, wenn es so übertrieben hohe Preisschwankungen gibt, wie in den letzten 2 Jahren wegen Covid und Ukraine. Das muss der Private nicht tragen. Deswegen hat ja der Staat auch ein Gesetz gemacht. Das sagt, in dem Fall müssen die Preise angeglichen werden. Wieso?
Und entsprechend müssen aber Land und Gemeinde zum Beispiel eintreten.
Sicher, aber ich sage Ihnen ja, der Vergleich ist immer, was würde sein, wenn ich das selber baue? Der Private trägt alles, was vorhersehbare Risiken sind. Alles, was ich nicht vorhersehen kann, das trägt der Auftraggeber, in dem Fall die öffentliche Hand. Aber dieses Risiko würde er auch haben, wenn er selber bauen würde.
Wie oft wurden Sie eigentlich die vergangenen Jahre mit diesem Negativbeispiel der Elbphilharmonie konfrontiert?
Nee, das ist nämlich auch eine Charakteristik. Die öffentliche Hand, dadurch, dass es meistens hier um komplexe Bauwerke geht, lässt sich nicht so leicht auf ein ÖPP-Projekt mit einem Partner ein, mit dem sie nicht ein gewisses Vertrauensverhältnis hat.
Aber hier sprechen Sie schon ein interessantes Thema an. In Südtirol kritisiert ja gerade die Opposition immer wieder öffentlich-private Partnerschaften. Einer der vehementesten Kritiker von ÖPP ist Andreas Leiter-Reber, der Abgeordnete der Freien Fraktion. Er kritisiert, dass die Akteure sehr oft, wie Sie es auch selbst angesprochen haben, aus derselben Riege kommen. Damit meint er unter anderem Sie, aber auch Siegfried Unterberger. Ja. Inwiefern mischen Sie denn
ich
mit?
Ich bin wahrscheinlich der erfolgloseste Rechtsanwalt in Sachen öffentlich-privater Partnerschaft, denn ich glaube, von den über 10 Vorschlägen, die nicht nur von Seiten der Unterberger Gruppe gekommen sind, sondern von vielen anderen auch, ist ein einziges angenommen worden von der Landesverwaltung, in zwölf Jahren zwei.
Also Burgeis
und Kurressort. Sonst alle anderen wurden verworfen, obwohl sie zum Teil auch positive Gutachten hatten. Ich bin nie beteiligt gewesen an einem ÖPP. Ich würde also nichts gewinnen, nichts verlieren. Meine Beratungsleistungen zum Beispiel vom Kurve, so habe ich vor 4 Jahren abgerechnet. Und das sind nicht große Summen, muss ich Ihnen sagen, für die Arbeit, die dabei ist. Also, dass da und das politisch instrumentalisiert wird, dass ich, nur weil ich da eine gewisse Expertise habe in den Dingen da, dass ich da groß was verdienen würde, oder das ist ein Blödsinn, nicht?
Also noch einmal jeder, ganz jeder, sie,
da wird immer suggeriert, wenn da 180 Millionen beim Kurressort ausgeschrieben werden, dann wird der Anwalt Millionen kriegen. Ja, da sind wir so meilen weit entfernt. Normal für die ganze Arbeit, vielleicht ist man bei den Zehntausendern so. Ich sage nur, die Relationen. Also da wird immer mit diesen Millionen herumgeschmissen und man glaubt, die Anwälte verdienen sich da eine goldene Nase, was ein Blödsinn ist. Und ich bin ja mittlerweile sowieso ein Hindernis geworden. Ich habe ja auch keine, seit der Dolomitenkampagne und befeuert vom Tommy Wiedemann, der dann den Rewer Leiter vorschickt, so blöd bin ich nicht, dass ich das nicht verstehe, ist es ja mittlerweile eh gelungen, dass ich ja jedem abraten muss, zu mir zu gehen, denn er kriegt ja nur Probleme, er landet in der Zeitung. Also zum Glück lebe ich nicht von dem, das war so eine hobbymäßige Sache und insofern, aber das nehme ich auch sportlich, denn erpressen von diesen Leuten lasse ich mich nicht und deswegen, wenn ich jetzt für meinen letzten Lebensabschnitt kein ÖPP mehr betreuen kann, das werde ich auch überleben, also es ist nicht so. Aber wie gesagt,
aber
die Sachen
richtig
zu stellen.
Sprechen wir noch einmal, Herr Zeller, ganz konkret über ein Projekt, das Sie angesprochen haben. Eines der beiden Projekte, das durchgegangen ist, das Cura-Ressort in Meran. Also es sollte den Engpass in der Meraner Seniorenbetreuung lindern, indem eben ein privates Unternehmen ein neues Pflegeheim mit 100 Plätzen errichtet und 20 Jahre lang führen darf. Außerdem soll auch das Parkplatzproblem beim Krankenhaus Meran gelöst werden, indem erneut der Private ein Parkhaus auf 3 Etagen mit insgesamt 700 Stellplätzen errichtet. Für den Bau und für die Führung dieses Cura-Ressorts soll der private Betreiber insgesamt rund 185 Millionen Euro erhalten, wie Sie es bereits angesprochen haben. Nun wird das Projekt europaweit ausgeschrieben. Sie beraten die beiden privaten Anbieter mit Ihrer Rechtsanwaltskanzlei. Wie ist denn nun der aktuelle Stand der Dinge?
Ich muss Ihnen sagen, meine Beratungstätigkeit, wie ich schon gesagt habe, ist seit einigen Jahren vorbei. Ob ich jetzt noch beauftragt werde, die Wettbewerbsphase zu betreuen, das weiß ich nicht, denn zuerst muss man mal schauen, ob überhaupt ausgeschrieben wird. Scheinbar schon. Ich weiß es nicht. Dann wird man sehen, ob ich noch einmal beauftragt werde, so wie man meinen Namen kaputt geschrieben hat mit einer Kampagne, die ihresgleichen sucht. Weiß ich auch gar nicht, ob ich noch einmal sowas annehme und ob ich überhaupt noch mal beauftragt werde. Deswegen,
aber
das
sprechen
kann ich
wir über
nicht
die
sagen.
Gründe. Warum die, wurde dieses Projekt
die,
Cura
das Gründe,
so
ja, das
sehr
ist ganz kritisiert. Einfach. Das ist das klassische Projekt, das für das alle waren und eigentlich heute noch sein müssten. Also ganz gleich, welche politische Couleur die Leute haben. Das ist ja x-mal abgeändert worden, das Projekt, genauso wie es die damals grüne Stadtregierung wollte. Deswegen habe ich mich ja so gewundert, wieso sie jetzt dafür. Und dass sie dann noch sagen, jetzt muss Meran sogar mitzahlen.
Aber Genau, das ist der Punkt, dass nun regt sich Widerstand von der Gemeinde Meran, dass sie nun 15 Millionen Euro zahlen muss. Normalerweise müssen ja Kommunen für 40% der Baukosten aufkommen. Wäre es eigentlich nicht ein guter Deal für Meran, wenn sie mit 15 Millionen davon kommen?
Das ist ein Märchen, weil wenn man ein bisschen rechnen kann. Erstens hat die Gemeinde Meran kein Eigentum, weder an der Antonius-Klinik noch am Grund im Krankenhaus. Das heißt, die Gemeinde müsste sich ein Grundstück kaufen. Dann müsste die Gemeinde das Geld auf den Tisch legen. Und so wie die Förderkriterien sind, kommt man auf maximal 50%, weil die anerkannten Kosten sind nicht die echten Kosten. Und dazu hättest du noch als Gemeinde das ganze Kostensteigerungsrisiko kommen.
Also noch einmal, also für Meran ist es doch ein guter Deal.
Logisch, weil ich kann abstottern in 25 Jahren kann ich diese 15 Millionen abstottern, kriege dann einen Teil von dieser Struktur und habe kein Kostenrisiko. Das Kostenrisiko hat ja das Land.
Deshalb frage ich mich, Herr Zeller, mangelt es beim Projekt Cura-Ressort an der richtigen Kommunikation?
Wenn jemand diffamieren will, so wie ich in dieser Phase damals hat man ja was suchen müssen bei mir, wegen, weil man mich verdächtigt hat, die Abhörprotokolle vom Saatskandal weitergegeben zu haben, und man wollte mich strafen. Und wenn ein großes Medienhaus, das Pressemonopol zu 80% hier in Südtirol hat, und nicht nur Presse, sondern auch Rundfunk und so weiter, sich auf die Fahnen geschrieben hat, mich kaputt zu schreiben, dann kann ich Medienkampagne machen, wie ich will. Das ist eine gezielte Aktion gewesen, befeuert auch durch die Leute, die beim Saatskandal verwickelt waren, insbesondere Wiedmann, der hat ja das ganz im Landtag ja auch gesagt, ich hätte hier sozusagen, hätte ich da eine korrupte Beziehung mit dem Landeshauptmann, scheinbar sowas hat er ja gesagt, nicht? Zum Glück hat er es im Landtag gesagt, weil sonst hätte ich ihn längst schon verklagt. Auch wieso braucht man Reberleiter? Wie glauben Sie, wie oft ich die These schon verklagt hätte wegen Diffamierung? Das wissen Sie ja genau. Ich würde Sie in Grund und Boden klagen. Was tun Sie? Sie suchen einen Landtagsabgeordneten, der das als Anfrage bringt im Landtag. Dann fällt das unter die sogenannte Nicht-Immunität, aber ist nicht überprüfbar vom Gericht. Und somit muss ich mir halt die ganze Soße, man gewöhnt sich ja auch an das, nicht? Das
aber überrascht es Sie, dass zum Beispiel auch Kritik kommt von Madeleine Rohrer, der ehemaligen Meraner Stadträtin, heute Landtagsabgeordnete der Grünen? Sie findet zum Beispiel ÖBB ganz grundsätzlich schwierig wegen ihrer Intransparenz. Läuft denn wirklich alles so intransparent?
Es gibt nichts Transparenteres als wie ein ÖBB. Wenn Sie wüssten, das Land stellt sich Berater an, das den Vorschlag auf Herz und Nieren prüfen. Beim Kurressort waren sogar zwei Berater, die das noch einmal geprüft haben, weil ja in der Landesregierung zwei Landesräte, die kennen Sie ja die Namen, ständig gesagt haben, obwohl die Beamten gesagt haben, wir haben das geprüft, wir haben das mit unseren Experten geprüft, wir haben alle, sind zu einem übereinstimmenden, positiven Gutachten gekommen, ständig neuer Nachfrage, dann sind geprüft worden die Kosten, weil es zu teuer ist, dann hat man einen Benchmark gemacht zwischen allen Strukturen, die gebaut worden sind in den letzten Jahren im Pflegebereich, hat gesehen, die Kosten sind in diesem Bereich, das ist nichts übertrieben Hohes. Also man hat mit allen Mitteln versucht, das Ganze abzuschießen. Das ist, hat man mir klar gesagt, wo der Zeller dabei ist, das muss abgeschossen werden. Weil, wieso? Das ist ja, um zu zeigen, wenn ich dich sonst politisch nicht mehr kriege, weil ich bin ja ausgeschieden aus der Politik, dann kriege ich dich wirtschaftlich, ich strafe dich mit dem, okay, für Unbotmäßigkeit oder andere Dinge. Das ist halt die Methode, aber das sind Leute, zum Beispiel der Reberleiter, das sind ja nur Instrumente in den Händen anderer, oder sie sind so in der Materie, das ist, ich weiß es nicht, die Grünen suchen halt verzweifelt vielleicht ein Haar in der Suppe, weil gerade sie waren es ja, die ganzen Forderungen gestellt haben, mit der zweiten Tiefgarage, das hat es auch ziemlich verteuert, muss man sagen. Nicht? Aber gut, das haben Sie verlangt, gute Idee, ist übernommen worden. Die Tourismuszone haben auch Sie verlangt, also das ist alles transparent.
Sie meinen also damit auch, es ist so ein bisschen in Mode gekommen, ÖBB-Projekte ganz grundsätzlich zu kritisieren. Ein weiterer Gegner von öffentlich-privaten Partnerschaften ist ja Paul Köllensberger, Abgeordneter des Team K. Er bezeichnet ja Anfang April in einer Pressekonferenz ÖBB als Kürzel für ein Verfahren, um das Land bestmöglich zu melken. Wird das Land also mit Projekten wie dem Kurressort gemolken?
Das ist so eine blödsinnige Aussage. Also, das ist ja der pure Populismus, nicht? Zu sagen, ja, dann werden halt viele Dinge nicht realisierbar sein, weil die öffentliche Hand das Know-how nicht hat, zum Teil auch nicht mehr die personellen Ressourcen. Das Land, weil man ja so einen Personalmangel hat, tut sich schwer, selber zu planen, selber zu projektieren, die Bauleitung zu machen. Das Land stößt an die Grenzen seiner, und nicht nur in Südtirol ist das so, vielfach auch anderswo. Und deswegen wird ja auch oft eine Partnerschaft gesucht, weil ich mich dann zurücklehnen kann. Ich habe die Garantien in der Hand und muss nur ein Kontrollsystem aufbauen und kontrollieren, ob der den Auftrag hat, das gut macht. Also das ÖBB-Verfahren ist so extrem komplex. Ich rate das jedem Klienten, der kommt ab und sagt, wenn es nur um 15 Millionen geht, lass es, weil die Kosten von der ganzen Prozedur so hoch sind, das zahlt sich erst so ab 15 Millionen plus aus.
Plus die Kritik.
Ja, sicher, weil die ÖBB ist sehr, sehr kompliziert. Und was ist einfacher, als wenn man etwas schlecht reden will, wenn man etwas Kompliziertes, sehr vereinfacht, so à la Kölnsberger, nicht? Weil man dann sagt, das ist, da wird die öffentliche Verwaltung gemolken. Aber das ist im Grunde eine Beleidigung für all die Berater, die das Land hier, nicht nur hier, sondern bei den ganzen Projekten angestellt hat, um das zu überprüfen. Und das geprüft wird, woher sehen wir das? Wie viele ÖPP-Projekte sind im Land Südtirol in den letzten 10 Jahren durchgegangen? 5, 4 und davon darunter fertigte vielleicht 2 von 12. Ich meine, ich habe nicht gerade, also meine Erfolgsquote ist peinlich schon fast.
Also Sie würden sagen, also, Ihre Erfolgsquote lässt sich nicht
Nein, nein,
sehen.
Absolut nicht.
Würden Sie aber sagen, abschließend, Herr Zeller, in Zukunft wird es nicht mehr ohne ÖPP gehen, ganz einfach, dass sich innovative Infrastrukturprojekte sonst nicht mehr finanzieren lassen?
Ich glaube nicht, dass es nur ein Finanzierungsproblem ist, weil das Geld, glaube ich, hätte das Land Südtirol genug und auch manche Gemeinde genug. Das Problem ist, technologisch schwierige, komplexe Operationen mit den eigenen Leuten durchziehen zu können, weil ich nicht mehr die Organisationsstruktur habe, wo ich das Ganze selbst machen kann. Ich würde das ÖPP nie für kleinere Dinge empfehlen. Aber wenn es eben um technologisch aufwendige Dinge geht oder komplexe Operationen, so wie das da eben mit einem Pflegeheim, Parkplatz dazu, Kavernengarage im Iran, sowas, Seilbahnen zum Beispiel, Nahverkehrsbereiche, Tram oder so, das hat sicher einen Sinn, vor allem wenn es um Dinge geht, wo auch Einnahmen erzielt werden, wie bei einem Verkehrsmittel. Ne?
Hätten Sie damals gewusst, dass das Cora-Ressort auf so viel Kritik stößt, sich so lange in die Länge zieht, hätten Sie damals für die Weber Invest und die Volcan GmbH die Rechtsberatung übernommen?
Ich bin ein Anwalt, ich bin nicht der Investor, ich habe kein Risiko, ich habe keinen Cent in der Gesellschaft drinnen. Also man wird als Anwalt eben nicht reich. Wieso? Weil der Anwalt normalerweise geht kein Risiko ein und der Unternehmer muss Risiken eingehen. Er kann natürlich auch pleite gehen, das ist sein Risiko. Aber dafür kann er auch sehr viel mehr Geld verdienen, als wie ein Freiberufler das kann, weil der Freiberufler ein Berater ist. Der kriegt seine Beratungskosten, aber das ist wirklich also nicht das Gelbe vom Ei. Also muss man sagen, auch wenn man hohe Stundensätze verlangt, wie vielleicht ich, aber da wirst du nicht...
Ob ich
diese PPPs noch mache oder nicht, auf den Umsatz meiner Kanzlei hat das praktisch keinen Einfluss, weil das sind nicht die Beträge.
Herr Zeller, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.
Danke.
Ja, und mehr über diese ungleichen Geschäfte lesen Sie in der aktuellen Titelgeschichte. Dort geht es unter anderem um das eben schon angesprochene Cura-Ressort in Meran. Diese ÖPB soll ja nun europaweit ausgeschrieben werden mit einem Auftragswert von stattlichen 185 Millionen Euro. Und Karl Hinterwaldner geht der Frage nach, ob sich das überhaupt für die öffentliche Hand lohnt. Worüber berichten wir noch in der aktuellen FF? Alexander Aschbacher hat ein ausführliches Interview mit Paul Kölnsberger geführt. Er macht ja seit nun 10 Jahren Politik in Südtirol und nun möchte der Team K-Chef Europaparlamentarier werden. Er verrät Aschbacher, was ihn antreibt und warum er noch nie mit Lobbys und Verbänden gut konnte. Dann blicken wir in dieser Ausgabe nach Naturns, besser gesagt auf den Naturnser Sonnenberg, wo der Landwirt vom Haflinger Hof Strom auf der Apfelwiese macht. Und dafür bastelt Kurt Raffel seit gut 4 Jahren an einer Photovoltaikanlage. Was die Anlage kann, Alexander van Gerven hat den Finchker Landwirt besucht. Ja, und Silke Hinterwaldner porträtiert Monika Reintaler. Die Präsidentin der Bezirksgemeinschaft Wipptal hat ja dem Parteistrategen unterm Edelweiß bei der SVP-Landesversammlung beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und auch wenn es am Ende nicht für die Position als SVP-Vizeobfrau reichte, ihre 21% waren ein Achtungserfolg. Und genau aus diesem Grund wollte Silke Hinterwaldner wissen, wer denn die hartnäckige Wipptalerin ist. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!